Ja, großes Interesse für unseren nächsten Vortrag. Interessantes Thema. Alle sitzen natürlich hier, um zu lernen, wie Schadsoftware funktioniert, um Schadsoftware abzuwehren und nicht etwa, klar, für Forschungszwecke, ja, gut. Stefan Schumacher, ich erteile dir das Wort und wünsche uns viel Spaß.
Jetzt geht's. Falls es zwischendurch ausgeht, also ihr warnt ja schon, dass die Batterie sehr niedrig ist, dann müsst ihr Bescheid sagen. Ich glaube, ich merke das nicht unbedingt. So, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag zur Funktionsweise von Schadsoftware. Mein Name ist Stefan Schumacher. Das ist jetzt der 10. Chemnitzer Linux-Tag, auf dem ich irgendwie einen Vortrag oder einen Workshop halte. Bin also schon seit ein paar Jahren hier aktiv. Ich bin Direktor des Magdeburger Instituts für Sicherheitsforschung und mache hauptsächlich IT-Sicherheitsberatung, allerdings weniger im technischen Bereich, mehr im sozialen Bereich, so mit Fokus auf Social Engineering, Security Awareness, Counterintelligence. Bin seit knapp 20 Jahren irgendwie in der Hackerszene aktiv, erst mit dem Lötkolben angefangen, dann später unter anderem auch NetBSD-Entwickler gewesen, eine Zeit lang im NetBSD-Projekt mitgearbeitet. Wer mich nachher noch sprechen möchte, kann mich dann auch im NetBSD-Stand entdecken, das ist der mit dem großen roten Plüschdämmen. Ja, Einführung, kurz was zur Einführung. Dieser Vortrag basiert eigentlich auf dem Vortrag, den ich über den Staatstrojaner entworfen habe. Ich habe gemeinsam mit Jörg Sampleben, einem Politikwissenschaftler, letzten November ein Buch veröffentlicht, das da heißt Informationstechnologie und Sicherheitspolitik. Das ist dieses wunderschöne Buch, das kann man online oder im Buchhandel bestellen. Und da ging es um diese ganze Cyberwar-Diskussion und Ziel von uns war es, sowohl aus politikwissenschaftlicher Sicht als auch aus technischer Sicht, den Politikern, Juristen, Völkerrechtlern, Politikwissenschaftlern, die da die ganze Cyberwar-Diskussion bevölkern, doch mal so ein bisschen Grundlagen mitzugeben. Da gibt es also diverse technische Artikel, da gibt es aber auch eben rechtliche bzw. politikwissenschaftliche Artikel. Ich habe dort ein Kapitel oder mehrere Kapitel geschrieben. Eins davon ist Timeo Danaos et Dona Ferentes zur Funktionsweise von Schadsoftware. Da geht es also um den Staatstrojaner im konkreten Beispiel. Also habe ich mich auf, ich glaube, 25 Seiten ausgebreitet und habe dann den Staatstrojaner vorgestellt und die Grundfunktion von Schadsoftware. Dann habe ich diverse Vorträge gehalten, politische Bildung für Politiker, Fachausschüsse, Sicherheitspolitik und so weiter und so fort. Und da kamen dann des Öfteren so Sachen wie, ich nutze Apple, Linux, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, Solaris, irgendein Betriebssystem ungleich Microsoft Windows. Ich bin ja sicher vor Viren. Da musste ich dann leider enttäuschen, naja, ganz so einfach ist das dann nicht. Und deswegen habe ich mir mal vorgenommen, hier kurz zu zeigen, warum das nicht ganz so einfach ist. Ich fange mal mit der Geschichte von Schadsoftware an, zum einen, um mal zu zeigen, dass die Idee von Schadsoftware schon relativ alt ist, verglichen mit dem Alter der Informatik an sich. Und auch, um mal zu zeigen, dass es eben jetzt nicht alles um Microsoft geht, sondern gerade vor Microsoft eben auch sehr viel auf Unix und anderen Betriebssystemen passiert ist. 1966 hat John von Neumann eine Publikation herausgegeben, die die theoretischen Grundlagen selbst reproduzierender Programme, sprich Viren, beschreibt. Das Buch selber basiert auf Vorlesungen, die er bereits in den 1940er Jahren in den USA gehalten hat. Er hat also in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs schon die mathematischen Konzepte der Replikation beschrieben. Das heißt also, die theoretische Idee von Viren sind relativ alt. 1971 hat Bob Thomas ein Virus geschrieben namens Creeper, der Digital Equipment Corporation PDP-10-Rechner mit TNX infiziert. Es ist noch nicht mal ein Unix-artiges, das ist ein anderes Betriebssystem, aber damals gab es halt so den ersten größeren öffentlichen Virus. Der damals 14-jährige Richard Skrenta hat 1981 den L-Cloner veröffentlicht. Das ist ein Virus, der sich auf Apple II-Systeme über die Statuskette verbreitet. Das ist der erste große Malware-Ausbruch in der freien Wildbahn, der dann berichtet wurde. 1984 erhielt Kenneth Thompson den Turing Award und er hat dazu eine Laudatio gehalten, die Reflections on Trusting Trust heißt. Die findet man auch online. Ja.
Weiß, dass das schon 75 Mal implementiert worden ist. Ja,
ja, das ist aber hier jetzt nicht drin. Kenneth Thompson erhielt den Turing Award und hat dort eben eine Rede gehalten, die wurde dann nochmal als Paper veröffentlicht, Reflections on Trusting Trust. Und da beschreibt er, wie man über Manipulation am Compiler eine Backdoor in Programm einbauen kann. Also da kann man eben ganz lustige Sachen machen, sollte man unbedingt mal lesen. 86 die erste Virenepidemie auf IBM-PCs. 87 dann der größere Amiga-Virus. 88, da wurde es dann interessant, Robert Tappan Morris entwirft den nach ihm benannten Morris-Wurm und entlässt ihn am MIT in die Wildbahn. Der Wurm nutzte verschiedene bekannte Sicherheitslücken in Unix-Diensten aus, unter anderem eben auch Fingerdämmen, und infizierte unter anderem DEC-WEC-Systeme mit 4BSD oder SUN3. Das waren also Unix-Kisten, die da als Wurmträger dienten. Man geht davon aus, dass der Wurm damals 6000 Rechner infizierte. Das entsprach ungefähr 10% aller Rechner im damaligen Internet. Das damalige Internet wurde durch den Wurm nahezu komplett lahmgelegt. Da hat es also wirklich mehrere Tage gedauert, um die ganzen Kisten wieder zu befreien. Das Interessante an Robert Tappan Morris ist, sein Vater war damals Chef der National Security Agency in den USA. Das hat der ganzen Sache dann so eine kleine pikante Note verliehen.
Und er hat die Erfahrung aus
Diskussion bitte später. 1989 hat Friedrich Skulason den ersten Multipartiten-Virus geschrieben, das heißt ein Virus, der sich auf verschiedenen Wegen verbreitet. Das war also früher immer nur ein Weg, da ging beispielsweise Bootsektor oder halt eben über irgendeinen Daemon als Wurm. Jetzt gab es Viren, die sich auf verschiedenen Betriebssystemen über verschiedenen Wegen verbreiten konnten. OneHalf ist 1994 der erste polymorphe Virus, das heißt, bei jeder Infektion verändert er seine Signatur. Also Viren konnte man daran erkennen, dass es bestimmte Textbausteine gab, also Textstellen, die immer gleich waren. Jetzt hat man bei OneHalf eine Funktion eingebaut, sobald der Virus sich installiert, verändert er diese markanten Textstellen, sodass man sie nicht mehr einfach über einen Grab oder über einen Scan erkennen kann. 1995 wurde der erste Makrovirus veröffentlicht, der Microsoft Word-Dateien angriff. Also wer sich noch erinnert, Mitte der 90er Jahre waren die Makroviren ja das Hauptproblem, was Viren anging. 2001 hat Zbind dann Microsoft Internet Information Server, natürlich auf Microsoft Windows angegriffen, aber auch gleichzeitig Sun Solaris Systeme. Das heißt also, der hat eben zwei komplett verschiedene Betriebssysteme angreifen können. 2001 gab es eine Epidemie auf Red Hat-Systemen, 6.2 und 7, konnten vom Rahmenwurm angegriffen werden, und zwar über Fehler, bekannte Fehler in RPC-Stat-Daemon und im WU-FDPD. Also da ist eben eine Linux-Distribution Opfer eines größeren Wurms geworden. 2004 dann der erste Webwurm, der jetzt nicht mehr direkt über die Server ging, sondern hauptsächlich Webseiten angriff, die PHP-BB nutzen, also dieses Forenboard. Und 2006 die erste Malware für Mac OS X. Mac OS X ist ja im Unterbau in Darwin, da ist also FreeBSD, NetBSD und ein paar andere BSD-Geschmacksrichtungen sind auch mitfallen. Das ist also auch ein Unix-Betriebssystem und auch das wurde angegriffen. Und 2012, jetzt vor kurzem erst im Winter, Riesenepidemie über Flashback. Da hat also eine Schadsoftware Java auf OS X angegriffen und konnte dann Root-Rechte auf den OS X-Maschinen erlangen. Und das ist eigentlich jetzt die erste größere Schadsoftware, der es wirklich gelungen ist, OS X zu kapern, weil OS X bis dahin relativ sicher galt. Was aber auch damit zu tun hat, dass natürlich Microsoft Windows eine wesentlich größere Verbreitung hat und damit für die Angreifer auch wesentlich interessanter ist. Ja. Wie sich das für einen guten deutschen Vortrag gehört, vorneweg noch ein paar Definitionen bzw. Begriffsklärungen. Ich habe mal hier kurz aufgeschrieben, was es so an Begriffen existieren. Man hört häufig den Begriff der Vulnerability oder der Sicherheitslücke. Das ist also nichts anderes als eine Sicherheitslücke, eine Verwundbarkeit. Das ist also irgendein Fehler, der irgendwo in einem Programm drin ist. Ein Exploit ist dann ein Programm, das diese Vulnerability ausnutzt. Das ist also ausnutzen, Exploit. Ein Virus ist ein Programm, das vom Anwender nicht kontrollierte Änderungen am System vornimmt und eine Wirtsdatei benötigt. Der Virus kann sich also nicht selbsttätig fortpflanzen. Der benötigt irgendeine andere Datei, irgendein Wirtstier, an das er sich ranhängen kann. Beispielsweise früher halt die Disketten oder dann später die Word-Dateien, in denen er mitreisen kann. Der Wurm ist selbstständig tätig. Er braucht also keine Wirtsdatei, sondern er dringt aktiv in Systeme ein, zum Beispiel indem man nach anderen Rechnern scannt, auf denen beispielsweise Red Hat 6.2 läuft und dann dort entsprechend die Daemons angreift, und wenn ihm dann der Einbruch gelingt, dann pflanzt er sich von diesem System aus weiter fort. Trojaner, hört man häufig in der Presse, weil viele Journalisten nur diesen Begriff kennen, ist eine Schadroutine oder ein Schadprogramm, das in anderen, meistens als nützlich getarnten Programmen mitreißt. Also das Prinzip kommt ja vom trojanischen Pferd, ne? Da hat man ja dieses Holzpferd hingestellt, dann sind da die griechischen Soldaten reingeklettert, und als dann die Trojaner das Holzpferd reingeholt haben, nachts schlafen lagen, dann sind die Griechen ausgesprungen und haben die Trojaner massakriert. Und so ähnlich ist das hier auch mit der Schadsoftware. Man kriegt also beispielsweise ein kostenloses Spiel angeboten oder ein Bildschirmschoner oder eine Word-Datei geschickt oder eine PowerPoint-Präsi. Es kann auch eine OpenOffice-Datei sein oder irgendwas anderes. Und da ist eine Schadroutine drin, die dann mit diesem Programm mitreißt und vom Anwender installiert wird. Und wenn der Anwender das installiert hat, dieses Programm, dann hat natürlich die Schadroutine auch erstmal die Anwenderrechte des jeweiligen Benutzers. Ich kann also zumindest erstmal beispielsweise das komplette Home-Verzeichnis des Benutzers löschen, wenn ich das möchte. Wenn es mir natürlich dann gelingt, über die Schadsoftware fehlerhafte Software auszunutzen und dann Root-Rechte zu gelangen, dann steht mir natürlich die ganze Kiste offen. Das ist in der Regel auch das Ziel von Schadsoftware. Ein Rootkit ist ein Programm, um die Anwesenheit von Schadsoftware, Backdoors und Ähnliches zu verbergen. Wenn ich also einen sogenannten Persistent Threat aufbauen möchte, also einen Rechner über Tage, Monate, vielleicht sogar Jahre unter meiner Kontrolle halten will, dann muss ich natürlich irgendwo verbergen, dass ich in den Rechner eingebrochen bin, dass ich Dateien manipuliert habe, dass ich mir einen neuen Benutzer angelegt habe. dass ich den SSH-Daemon gecrackt habe oder ähnliches. Und dafür gibt es eben schon fertige sogenannte Rootkits. Die installiere ich auf dem System und dann sollen die verhindern, dass der Systemadministrator erkennt, dass ich auf dem System aktiv bin. Dass da also Dateien von mir existieren, Prozesse laufen, Passwörter geändert wurden und ähnliches. Und das gibt es eben für die Standarddistribution schon fertig. Also da kann man sich dann Rootkits für entsprechend Red Hat, SUSE, Debian, Ubuntu und was es alles gibt besorgen. Und wenn man das installiert hat, dann wird es für den Forensiker oder für den SysAdmin relativ schwer, die Anwesenheit eines Einbrechers überhaupt zu erkennen, überhaupt zu bemerken, dass der da ist. Ja, die formale Definition von Sicherheit in der Informatik sind ja die sogenannten Viva-Kriterien. Viva steht für Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität. Das heißt also, Vertraulichkeit heißt, Daten bleiben geheim. Integrität heißt, Daten werden nicht verändert, bleiben im Originalzustand. Verfügbarkeit heißt, Datensysteme sind verfügbar, wenn benötigt. Und Authentizität bedeutet, dass Daten von einem vorgeblichen Absender stammen. Wenn ich also irgendeine Form von Schadsoftware auf dem Rechner habe, sind nicht mehr alle vier dieser Kriterien erfüllt. Im schlimmsten Fall ist gar keins dieser Kriterien mehr erfüllt, aber mindestens eins dieser Kriterien, in der Regel dann die Integrität, wurde verletzt und damit gilt eben ein Betriebssystem, auf dem sich ein Virus, Wurm oder irgendeine Schadsoftware eingeschlichen hat, als nicht mehr sicher, weil es eben nicht mehr diesen Viva-Kriterien genügt. Das Interessante ist, wenn ich die Viva-Kriterien auf Computersystemen umsetzen will oder sicherstellen möchte oder überprüfen möchte, funktioniert das nicht ohne Kryptographie. Und da muss ich dann gute Kryptographie einsetzen. Das war dann ein interessanter Punkt beim Staatstrojaner. Da hat man zwar Kryptographie eingesetzt, aber ich zitiere mal einen Blogger, der hat gesagt, das ist primitivste Bastelkryptographie der schlechtesten Sorte und die haben ihm dort eben komplett versagt, was Kryptographie angeht. Leider passiert das auch auf einigen Betriebssystemen oder Anwendungsprogrammen. So, dann gehe ich nochmal kurz zu den allgemeinen Konzepten über, warum Schadsoftware überhaupt funktionieren kann. Also die Informatiker lernen ja die allseits beliebte von Neumann-Architektur kennen. Das ist im Prinzip die Grundarchitektur, ebenfalls von diesem berühmten John von Neumann entwickelt, die quasi die Grundarchitektur für fast alle Computer beschreibt, die es weltweit gibt. Und da geht es nicht nur um PCs und Laptops und Netbooks und Tablets, sondern auch um Computer in Waschmaschinen, Steueranlagen in der Elektrotechnik oder irgendwelchen Chips in Automobilen. Diese Grundarchitektur, es ist eine grundlegende Architektur, die Turing vollständig ist und die besteht eben aus einer Eingabe, aus dem Speicher, aus dem Rechenwerk, dem Steuerwerk und der Ausgabe. Das ist so diese Grundfunktion oder Grundstruktur, die jeder Computer irgendwo hat. Ich habe irgendwo eine Eingabe, jetzt wird da Batterie alle. Ich habe irgendwo eine Eingabe, ich habe irgendwo eine Ausgabe und dazwischen sind halt Arbeitsspeicher, Rechenwerk und Steuerwerk. Und der Speicher enthält Befehle und Daten. Vorteil dieses Systems ist es, dadurch, dass es eben nur ein Rechenwerk, ein Steuerwerk und einen Speicher gibt, gibt es so gut wie keine Race Conditions oder es gibt keine Race Conditions. Das heißt, wenn ich das Ganze parallelisieren würde, das gibt es auch, das ist die Harvard-Architektur, dann habe ich mehrere Rechenwerke, mehrere CPUs, mehrere Speicherbausteine. Dann kann es aber vorkommen, dass da Programme laufen, die sich gegenseitig dann ausblocken, weil eben Programm A die Daten von Programm B braucht. Und wenn die beide gleichzeitig laufen, dann können die quasi nicht auf die notwendigen Daten zugreifen. Oder Programm A greift auf Daten von Programm B zu, die dann später nochmal geändert werden. Das heißt also, zum Zeitpunkt T1 habe ich andere Daten als zum Zeitpunkt T2. Und das ist unglaublich schwer in den Griff zu bekommen. Deswegen greift man eben auf diese Architektur zurück. Problematisch dabei ist aber, dass im Prinzip jedes Programm auf jede Daten zugreifen kann, die dort im Speicher liegen. Wenn ich also 15 Programme laufen habe, was ja auf heutigen Betriebssystemen der Fall ist, ne? Selbst wenn ich nicht mal OpenOffice und ein Firefox oder so gestartet habe, laufen ja im Hintergrund diverse Daemons, die irgendwo funktionieren. Also man muss ja nur mal mit Top oder PS schauen, was alles an Programmen läuft. Dann können die theoretisch auf den Speicher zugreifen. Wenn ich also irgendwo einen SSH-Daemon laufen lassen habe und vielleicht ein PostgreSQL, dann kann theoretisch der SSH-Daemon auf die Daten des PostgreSQL-Daemons zugreifen. Deswegen muss das Betriebssystem dafür sorgen, dass eben genau das nicht passiert. Dass also der SSH-Daemon nicht auf die Daten von PostgreSQL-Daemon zugreifen kann. Und da muss entsprechend dann ein Sicherheitsmechanismus implementiert werden. Wenn es mir aber gelingt, das Betriebssystem zu übernehmen und genau diesen Mechanismus auszuschalten, dann kann ich auf die Daten zugreifen und entsprechend manipulieren. Da gibt es noch ein anderes Konzept, das ich mal erst mit drei kleinen Beispielen vorstellen möchte. Ich meine, die meisten kennen solche Befehlszeilen. Ich habe hier einfach mal auf meinem MacBook shutdown-h now eingegeben als Benutzer Stefan und da kommt dann die Antwort not superuser. Dann habe ich versucht, einen Apache zu stoppen. Dann kam die Antwort, this operation requires root. Und dann habe ich versucht, die etc-host-Datei zu löschen. Wurde dann gefragt, ob ich die Lese-Schreibrechte overriden möchte, also über, weiß nicht, was man auf Deutsch sagen kann. Also ob ich das übergehen möchte und da habe ich ja gesagt und dann kam natürlich vom Betriebssystem die Fehlermeldung Permission Denied. Und das sind so die klassischen Sachen, die mir als Benutzer passieren. Und die das, was da passiert im Hintergrund, da gibt es ein theoretisches Konzept zu, das nennt sich dann Schichtenmodell oder Schalenmodell. Das ist erstmal generell betriebssystemunabhängig. Ich habe mir hier mal aus der Wikipedia das Bild kopiert. Da werden jetzt hier, ich glaube, hier sind 7 Schalen im theoretischen Modell. Es werden also 7 Schalen aufgebaut im Betriebssystem. Und diese Schalen haben entsprechend nach außen gehend immer weniger Rechte und Zugriffsmöglichkeiten. Wenn ich also hier unten im roten Kreis bin, sieht man den Mauszeiger? Nein, ach, scheiße. Wenn ich also hier unten in den inneren Kreisen bin, dann kann ich im Idealfall, oder wenn ich im innersten Kreis bin, dann kann ich alles mit der Hardware und mit dem Betriebssystem machen, was ich möchte. Wenn ich mein Programm in dieser Schale ausführen lasse, dann kann ich jede Datei löschen, ich kann jeden User hinzufügen und löschen, ich kann auf Mikrofon, Webcam, Diskettenlaufwerk, Drucker und so weiter zugreifen. In dem Betriebssystem gibt es eben dann die Modelle, dass Anwendungsprogramme ganz oben laufen, die werden also auf diese Schalen draufgesetzt. Wenn ich also beispielsweise Skype nutzen möchte, dann muss Skype auf die Webcam zugreifen, muss irgendwo auf die Netzwerkkarte zugreifen, muss irgendwo auf das Mikrofon zugreifen und mir dann über die Grafikkarte dann halt mein Gegenüber zeigen und das Programm und Ähnliches. Und das funktioniert dann so, dass ich Skype starte, Skype dann mit den Benutzerrechten meines Benutzers läuft. Das ist nur ein normaler Benutzer, der hat also keine Zugriffsrechte auf die Webcam und auf das Mikrofon. Und dann geht Skype zum Betriebssystem hin und sagt, ich brauche jetzt bitte mal den Stream von der Webcam und brauche den Stream vom Mikrofon und vom Lautsprecher und dann möchte ich da Daten ein- und ausgeben. Und dann stellt das Betriebssystem in den unteren roten Bereich entsprechend die Rechte bereit. Das heißt also, Skype kann dann über das Betriebssystem auf die Webcam, auf den Netzwerk, auf den ganzen Rest zugreifen und Daten hin und her geben. Und das Ganze funktioniert ja auch, wenn ich beispielsweise versuche, die ETC-Hosts zu löschen. Ja, dann bin ich oben auf der obersten Ebene als Benutzer Stefan. Dann guckt das Betriebssystem nach, wem gehört denn diese ETC-Host, stellt fest, die gehört Root. Und das Ganze hat die Rechte RWRR. Das heißt also, ich als normaler Benutzer kann die Datei nicht löschen. Und dann sagt das Betriebssystem auf einer der unteren Ebene, du bist der falsche Benutzer, du hast die falschen Rechte, du darfst diese Datei nicht löschen. Und dann kommt eben diese Fehlermeldung zurückgegeben. Und das passiert eigentlich bei jedem Programm, das irgendwie ausgeführt wird und irgendwie höhere Rechte benötigt. Wenn es mir jetzt als Angreifer oder als Schadsoftware gelingt, diese Rechteabfrage zu umgehen oder ein Programm zu kapern, das diese hohen Rechte hat, dann kann ich natürlich die gesamten Sicherheitsmechanismen, die das Betriebssystem hier bietet, komplett aushebeln. Oder eben kurz gesagt, sobald ich einmal Root bin oder ein Root-Programm gekapert habe, darf ich alles, weil ich hier im roten Bereich bin. Und wenn ich im roten Bereich bin, kann ich sogar das Betriebssystem so manipulieren, dass das Betriebssystem nicht mal merkt, dass ich überhaupt da bin. Das ist das, was dann die Rootkits machen. Es gibt ja die berühmten SUID oder Setuid-Programme. Es gibt also Programme, die Root-Rechte benötigen. Und dann gibt es Programme, die benötigen Root-Rechte, die sollen aber von Nicht-Root Benutzern ausgeführt werden dürfen. Zum Beispiel su, sudo, cron, add, change shell, Apache etc. pp. Ja. Ja. Das sind eben Programme, die mit diesem sogenannten Set-User-Bit, also Set-User-ID laufen. Das heißt, das Programm kann Programme oder Funktionen mit Root-Rechten ausführen. Es hat also irgendwo Berechtigung im roten Bereich, in diesen roten Schalen was zu tun. Ich habe vor einigen Jahren, ich glaube 2007, hier mal einen Vortrag gehalten zum Thema Systemcalls steuern mit SysTrace. Da gibt es definitiv die Audioaufzeichnung online. Es gibt bei uns auch im Journal, also wir haben ein Open Access Journal im Institut, das findet man auf unserer Webseite, gibt es einen Artikel von mir dazu. Da habe ich das mal komplett auseinandergenommen. Das geht sehr in die Tiefe. Da landet man dann also irgendwo im Kernel und guckt sich da an, wie die Systemcalls funktionieren. Und da hatte ich ein Beispiel gemacht, damals 2007 mit Apache. Und zwar benötigt Apache Root-Rechte, um relativ wenige Systemcalls auszuführen. Also so ein Systemcall ist entsprechend der Aufruf ans Betriebssystem, da irgendwas zu tun. Und Apache benötigt unter anderem Root-Rechte, um sich an Port 80 zu binden. Port 80 ist ein privilegierter Port, also alles unter 1023 ist privilegiert und darf nur von Root benutzt werden. Das heißt, Apache benötigt Root-Rechte, um diese Funktion, binde dich an Port 80, aufzurufen. Und die Idee von SysTrace war es damals einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt den Apache mit Root-Rechten laufen lasse und irgendjemand übernimmt den Apache, dann kann er mit Apache-Rechten alles im System machen, was er will, weil er hat ja Root-Recht. Er kann beispielsweise die ETC-Master-Passwörter auslesen und kann dann die Passwörter cracken und sich dann ganz normal einloggen. Und hat sich Nils Provos hingesetzt und hat gesagt, okay, Setuid ist relativ ungranular, also man hat es oder man hat es nicht, man kann da aber nicht granulieren, was Apache dürfen soll. Und hat dann SysTrace entwickelt und darüber kann man dann Systemcalls steuern. Das heißt also, ich kann Apache laufen lassen als normaler Benutzer, beispielsweise als www, und kann ihm dann aber über SysTrace erlauben, dass er sich mit Root-Rechten an Port 80 bindet. Wenn dann eine Schadsoftware oder ein Angreifer Apache übernimmt, dann hat er zwar diese Root-Rechte, aber eben nur auf diesen einen Systemcall. Binde dich an Port 80. Er kann mit diesen Root-Rechten jetzt nicht mehr die Datei etc masterpasswd auslesen, weil eben Systrace das Ganze feiner granuliert. Inzwischen ist Systrace leider ein bisschen ausgestorben, muss man sagen. Es gab da diverse Probleme und in NetBSD und FreeBSD ist es nicht mehr vorhanden. Das Grundprinzip ist aber an sich nicht verkehrt. Wird auch von anderen Systemen aufgegriffen. Also AppArmor versucht ein bisschen was Ähnliches. SE Linux geht auch in diese Richtung. Also da gibt es einige Ähnlichkeiten. Wer sich also näher mit dieser ganzen Funktion auf Betriebssystemebene auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich da mal einen Blick in meinen Artikel zu werfen. Gibt es, wie gesagt, online, kann man sich runterladen als PDF-Datei. Ja, der interessante Punkt jetzt für Schadsoftware, nachdem wir mal ein bisschen aus der Theorie rausgehen, sind die Angriffsvektoren. Die, ich sag mal, eher historischen Angriffsvektoren, jeder Angriffsvektor hatte so seine Zeit. Der Master Boot Record war der klassische Angriffsvektor damals zur Diskettenzeit. Ne, jedes Mal, wenn man einen DOS-Rechner oder ähnliches hochgefahren hat, hat er ja das Diskettenlaufwerk durchsucht, um zu gucken, ob da eine Bootdiskette drin ist. Und wenn da eine Bootdiskette drin war, dann hatte diesen entsprechenden Master Boot Record, um ein Betriebssystem oder irgendwie eine abgespeckte DOS-Variante oder ähnliches zu booten. Und da konnte man natürlich dann auch herrlich irgendwelche Viren drin verstecken, weil unter MS-DOS selber gibt es ja gar keine Benutzerrechteverwaltung, da gibt es ja nur einen Benutzer. Und wenn ich dann da eben irgendwelche Programme ausführe, dann hat das alle Rechte, weil eben dieses Schalenmodell bei MS-DOS nicht umgesetzt wurde. Und deshalb gab es gerade in den 80er, 90er Jahren extrem viel Master Boot Record Viren, die natürlich dann hauptsächlich über die Raubkopierer dann weiter verbreitet wurden. In den 90er Jahren hat sich das ein bisschen gewandelt. Als dann so die USB-Sticks aufkamen, sind die Disketten ja irgendwann ausgestorben. Also inzwischen hat ja kein Laptop mehr ein Diskettenlaufwerk. Da kamen in den 90er Jahren die Makro- oder Skript- oder VBS-Viren auf, hauptsächlich für Microsoft Office. Ne? Microsoft Office hat ja dann so eine Makrofunktion, da kann man dann bestimmte Programmierchen oder Programmierfunktionen mitmachen. Ist an sich eine super Sache, wenn man komplexe Excel-Tabellen oder Word-Dateien hat. Problem ist nur, dass es eben für diese Makros eben auch kein Schalenmodell gab, also keine Zugriffsberechtigungsüberprüfung und man konnte mit diesen Makros halt alles machen, unter anderem eben Dateien auslesen, Passwörter abgreifen und ähnliches. Und das haben die Leute dann eben entsprechend gemacht. Dann kam die Zeit der Outlook-Viren, das war so I love you und ein paar andere Sachen. Ich glaube, in dem Anna-Kurnikova-Foto Outlook Express dasselbe Problemchen. Da waren halt so Makrofunktionen eingebaut und da konnte man dann halt über eine E-Mail, die in Outlook Express geöffnet wurde, konnte man dann das Adressbuch auslesen und dann gab es eben Würmer, die das Adressbuch ausgelesen haben und haben sich dann in jeden Adresseintrag weiter geschickt. Eben hier ebenfalls das Problem, Outlook Express hatte für diese Viren keine Benutzerrechteverwaltung, also kein Schalenmodell implementiert. Und dann gibt es eben noch die klassischen Würmer, die ich ja vorhin schon vorgestellt hatte. Hier als Beispiel noch Nimda, der Tappan-Morris-Wurm, der SQL-Slammer und ähnliches. Momentan sehr interessant sind Trojaner. Wenn ich Trojaner auswählen möchte, dann mache ich das in der Regel, indem ich die Schadsoftware als Nutzlast einer anderen Software mitreisen lasse. Also ich biete irgendeine Software an, frei zum Download, irgendein kleines Spiel, Flash-Applikation oder ähnliches. Und dann lasse ich die Schadsoftware im Hintergrund mitlaufen. Das wird in der Regel beim Spearphishing gemacht. Ne? Da gibt es also Fälle, hatte ich in meiner eigenen Beratungspraxis, da wurde ein Manager von einem größeren Konzern angegriffen und da hat man dann eben im Vorfeld ein bisschen Aufklärung betrieben, hat herausgefunden, dass der Fan eines bestimmten Fußballvereins ist und hat ihm dann über diverse soziale Netzwerke hat man seine ehemaligen Klassenkameraden identifiziert, unter anderem seinen ehemaligen Klassensprecher, hat dann dort eine Identität unter Facebook erstellt, unter dem Namen des Klassensprechers, hat dann ein Forum eingerichtet für Fans dieses Fußballvereins und hat dann dem Manager eine E-Mail geschickt mit einer Einladung zu diesem Forum und da kam, hey Mensch, kennst du mich noch? Ich war doch mal dein Klassensprecher, wir kennen uns doch noch, pipapo, ich bin auch Fan vom Fußballverein. Melde dich doch mal bei uns an, bei uns gibt es auch coole Fotos vom letzten Training. Dann hat er sich da angemeldet und das Forum hat ihm dann über den Flash-Player da bestimmte Schadsoftware in den Browser und dann ins Betriebssystem reingefuhrwerkt. Und das ist eben so ein Fall von Spearphishing, der da wirklich sehr elaboriert ist. Also das ist ja sehr aufwendig. Das wurde aber eben gemacht, weil er eben Manager eines größeren Konzerns war und man dort eben entsprechend Daten abgreifen konnte. Das Ganze gibt es natürlich auch in abgespeckter Form, also diese ganzen nigerianischen Ölprinzen, die da irgendwie ihr Geld wegbringen wollen oder momentan sind es glaube ich Syrien und Libyen, das passt sich ja dann immer der politischen Weltlage an. Das sind relativ einfache Sachen oder halt automatisch übersetzte englische Briefe, also ich kriege dann immer von der Postbank so Phishing, das automatisch übersetzt wurde, also wo man sich fragt, wer das geschrieben hat, also wer da draufklickt als Deutscher, der ist eigentlich, dem kann man glaube ich kaum mehr helfen. Eine andere Möglichkeit, Schadsoftware auszurollen, ist natürlich der physikalische Zugriff auf den Rechner. Beim Staatstrojaner soll das ja an einer Flughafenkontrolle am Münchner Flughafen geschehen sein. Da wurde dann halt vom Zoll der Rechner mitgenommen und dann sollen Beamte des, ich glaube, LKA oder BKA dort den Staatstrojaner installiert haben. Die haben die Festplatte ausgebaut, haben die in einen anderen Windows-Rechner gehängt, haben den Staatstrojaner draufkopiert und fertig. Ne? Weil sobald ich die Festplatte in meinen Rechner reinhänge, habe ich ja Root-Rechte auf meinem Rechner und kann dann mit der entsprechenden Festplatte alles machen. Was man auch machen kann, ist ein Wohnungseinbruch. Da gab es einen Fall in den USA vor 10, 11, 12 Jahren, der ging bei Heise relativ rum. Da ist das FBI bei einem Mafia-Boss eingebrochen und hat an seinem Schreibtisch eine Kamera installiert, weil der PGP benutzt hat. Und die konnten halt die E-Mails abfangen, aber die waren PGP verschlüsselt. Also sind sie halt eingedrungen, haben da so eine kleine Kamerawanze am Schreibtisch installiert und haben dann seine Tastatureingaben aufgezeichnet, unter anderem auch die Eingabe des Passworts. Und damit konnte dann der Staatsanwalt bei den Ermittlungen die PGP-E-Mails entschlüsseln und daraufhin wurde der Mafia-Boss entsprechend verknackt. Er hat dann dagegen geklagt, dass man dort eingebrochen ist, aber das war dann wohl im amerikanischen Rechtssystem gültig, dass das lief. Ja, ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht. Ich bin kein Jurist, also vom Technischen her ist es halt relativ einfach, dann, wenn man natürlich so Zugriff hat, da irgendwas zu machen. Was man auch machen kann, ist natürlich der gezielte entfernte Einbruch durch Ausnutzen von Sicherheitslücken. Also als die Diskussion um die Staatstrojaner rundging, da hat ja Schäuble gesagt, man wird dann eben staatliche verbeamtete Hacker einstellen, die dann eben gezielt bei den Leuten einbrechen. Wird gemacht in der Schadsoftware-Szene. Also man kann, wenn man das selber nicht kann, kann man natürlich auch, wenn man entsprechend über Dollar verfügt und ein bisschen Russisch kann, kann man da in diverse Chaträume gehen und kann dann gerade auf dem russischen Markt die Malware-Entwickler einkaufen. Also da gibt es wirklich eine Börse, da gibt es Vermittler, die laufen, dann haben dann eine Notarfunktion und die vermitteln dann entsprechend die Kontakte zu Malware-Entwicklern. Man gibt dort also an, ich möchte gerne Malware haben, um einen Apple MacBook mit macOS 10.8 auszuspionieren oder in Windows oder ich möchte gern hier, habt ihr eine IP-Adresse, ich möchte gern alle E-Mails dieses Kunden haben, dieser Person haben oder schreibt mir doch mal ein Rootkit für einen Debian-Webserver, auf dem Debian, was weiß ich, irgendwie XY läuft mit Version sowieso. Oder übernehmt mir mal die Webseite, macht mir die Webseite platt und so ähnliches. Vorteil ist eben, auf dem Markt, wenn man Russisch spricht, werden die Preise billiger, als wenn man da auf Englisch rangeht. Da greift dann der russische Patriotismus durch. Es ist aber wirklich erstaunlich, wie billig manche Sachen sind. Also so Standardsachen gehen ab $500 los. Das ist echt ein Witz. Und wenn man sich vielleicht mal so auch im Bereich Wirtschaftsspionage, da so ein klein mittleres Unternehmen, selbst die können mal $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 locker machen, um da mal den Konkurrenten vielleicht auszuspähen und dessen Patentanmeldung oder ähnliches mitzubekommen. Also das spielt durchaus inzwischen eine Rolle. Ja, wenn ich also irgendwo auf dem System bin, ist das Ziel natürlich dann, die Rechte zu erhöhen, also eine sogenannte Privilege Escalation durchzuführen. Das heißt, in diesem Ringmodell dann wieder in diesen roten Bereich reinzukommen, damit ich alles machen kann. Und das kann ich machen, indem ich irgendwo, sei es Passwörter errate oder eben Sicherheitslücken in bestimmten Programmen ausnutze. Und garantiert jede Distribution, egal welches Betriebssystem, hat irgendwo mindestens eine Sicherheitslücke, die es ermöglicht, in diesen Root-Bereich reinzukommen. Ja, eine andere Sache, was ich beobachtet habe, ist natürlich Remote Logins, also Telnet, FTP und RSH sollten ja inzwischen nur endgültig tot sein, zumindest die mit Benutzernamen, weil die ja den Benutzernamen im Klartext drüber schicken und das Passwort, aber auch SSH werden angegriffen. Also ich betreibe diverse Webserver und ich sehe das dann immer, wie automatisiert gerade über SSH versucht wird, dort einzubrechen. Da gehen also so Standardnamen durch, sowas wie John und Michael und Steve, meistens englischsprachige Namen, und dann gehen da halt so Standardpasswörter durch, so wie Passwort, Test, 123, Data, Admin und so weiter. Und Ziel ist es natürlich, idealerweise dort Root-Rechte zu bekommen. Das Beste, was zum Angreifer passieren kann, ist über SSH sich als Root einzuloggen und dann kann man eben da automatisiert auch den Rechner übernehmen. Man muss ja dann nur mit Uname gucken, was man da für eine Distribution oder Version laufen hat und dann kann ich halt eben ganz automatisiert da reingehen. Das ist übrigens eine Funktion, die Metasploit bietet, was ich ja letztes Jahr vorgestellt habe. Also das ist jetzt keine große Voodoo-Kunst, die da abläuft, sondern Metasploit macht genau sowas. Also wie gesagt, letztes Jahr hatte ich einen Metasploit-Vortrag für Pentesting und da gibt es auch die Aufzeichnung auf der Webseite vom letzten Jahr und da ist das auch erklärt, wie das da funktioniert. Zum Thema Passwörter ist leider immer noch ein Punkt, den man immer ansprechen muss. Es gab da ja mal einen Sicherheitsvorfall mit einer größeren amerikanischen sogenannten Schatten-CIA. Ich habe mal den Passwort-Dump da besorgt, also da hat jemand die Login-Datenbank gekapert, das war also irgendeine SQL-Datenbank, wahrscheinlich MySQL, hat dann einen SQL-Dump erzeugt und hat dann die Tabelle veröffentlicht, also die konnte man sich dann runterladen, das war so zwischen Weihnachten und Silvester und Die Datenbank habe ich mir natürlich mal besorgt, habe dann einen Passwortcrack angesetzt und habe dann innerhalb der ersten, ich glaube 2 Stunden, hatte ich schon 10% der Logins, der Login-Daten geknackt. Und man sieht hier mal das häufigste Passwort, beziehungsweise die häufigsten Passwörter gesortiert nach Häufigkeit. Die ersten, also das Ding hatte ich als erstes Passwort probiert, das war auch dann gleich der erste Treffer, da hatte ich dann irgendwie 12.000 Accounts mitgeöffnet, also 12.000 Leute haben dieses Passwort verwendet. Dann so Sachen wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, Passwort, Change Me und ganz besonders interessant USMC Portal, also USMC ist United States Marine Corps. Da laufen also militärische Logins, da fand man auch diverse Logins von der Bundeswehr. Es ist mir aber keins gelungen, ein Bundeswehr-Passwort zu knacken, also die Jungs haben da echt aufgepasst. Da waren auch Österreicher drin, österreichische Offiziere, nach denen habe ich mal gegoogelt, deren Passwörter konnte ich auch alle knacken, die waren aber nicht unter den häufigsten. Und dann hier so Sachen wie QWERTY, also diese Standardpasswörter, die werden einfach durchprobiert. Und ich habe das, wie gesagt, bei meinen Servern gehabt. Am Wochenende, freitags oder so, gingen dann die automatischen Login-Versuche los mit Ruth, mit Steve, mit Michael und dann immer diese Standardpasswörter. Also ganz, ganz wichtig, ordentliche Passwörter verwenden. Also Gegenmaßnahmen, gerade gegen sowas. Remote Logins einschränken, also gerade die FTP, Telnet, RSH sind ja nur wirklich tot. Wenn es geht, die IP-Adressen filtern, die sich auf den SSH-Server verbinden dürfen. Ich habe das dann bei unseren Servern beispielsweise eingegrenzt, die standen an der Uni. Das heißt also, es durften sich nur Universitätsrechner einloggen und Rechner, die bei LSDSL im Netz sind, weil ich selber zu Hause LSDSL habe für den Notfall und ansonsten halt eben nur Uni-Rechner. Und damit hatten wir schon ganz oder relativ viele dieser automatisierten Login-Versuche eingeschränkt. Root-Login verbieten bei SSH-Dämmen, wenn es möglich ist, Schlüssel-Login verwenden statt Passwörter und auch die Logdateien mal lesen. Also wenn man dann sieht, dass da eine IP-Adresse irgendwie anfängt, 200, 300, 400, 500.000 Logins durchzuprobieren, die IP-Adresse erstmal sperren, eventuell den Provider anrufen und gucken, was da los ist. Und was auch hilfreich sein kann, diese automatisierten Skripte verwenden halt so Standardnamen, wie gesagt, so Steven, Michael und so weiter. Wenn man jetzt das Glück oder das Pech hat, Steven zu heißen, sollte man nicht vielleicht unbedingt Steven als Login-Namen nehmen, sondern irgendwie Steven 1 oder noch einen Teil des Nachnamens, also dass man da nicht so diese Standardnamen drin hat. Zum Thema Passwörter, ich habe dazu, ich glaube 2006 oder so oder 2008, hier mal einen Vortrag erhalten zum Thema sichere Passwörter. Da habe ich vor einem Monat bei unserem YouTube-Kanal nochmal einen Screencast zugemacht zum Thema sichere Passwörter ausdenken, was es da für Tricks gibt und so weiter. Also wer damit sich noch nicht befasst hat, da gibt es dann auch ein Regelwerk, so mit 10 einfachen Regeln für sichere Passwörter. Wie denke ich mir ein ordentliches Passwort aus? Wie kann ich das automatisieren? Wenn ich Admin bin, muss ich ja vielleicht für 2000 Benutzer neue Passwörter ausdenken. Das wird dann auch ein bisschen schwierig. Da gibt es eben Programme und da kann man sich das im YouTube-Video mal reinziehen. Ja, dann ist natürlich die Frage, wenn ich Malware entwickle, auch wieder aus diesem Staatstrojaner-Vortrag hervorgegangen, was muss sie denn können? Der Staatstrojaner war ja technisch gesehen eine absolute Katastrophe. Was mir letztes Jahr aufgefallen ist, als ich mir dann Metasploit so mal richtig tief angeschaut habe, die ganze Funktionalität, die Entwickler bzw. die Auftraggeber des Staatstrojaners haben wollten, die gibt es bei Metasploit umsonst. Ne? Metasploit ist Open Source. Hätten die Metasploit genommen, hätten die einen Staatstrojaner eigentlich fast fertig gehabt. Hätten sie da nur irgendwie... Ich meine, vielleicht wäre das ja auch mal ein Geschäftsmodell für den einen oder anderen Metasploit nehmen, eine schöne Java-Oberfläche basteln für die Beamten und Richter, die da sitzen und dann für 5 Millionen oder so das Ding verkaufen. Aber da ist, glaube ich, bei mir dann irgendwo die Moral da doch vor, das zu machen. Ne? Nach der Installation, also was muss Schadsoftware können, insbesondere eben auch hier in dem Fall der Schadstrojaner? Schadsoftware muss sich verstecken vor Metriebssystem, vor Virenscannern, vor Anti-Spyware Intrusion Detection. Also diesen ganzen Anti-Programmen, die es da gibt, davor muss ich mich verstecken. Wenn ich Rootrechte habe, dann kann ich das. Wenn ich Rootrechte habe, dann kann ich alles. Rootkits können insbesondere jeden Datenstrom mitlesen und archivieren. Wenn ich also einmal auf der Kernel-Ebene bin, dann kann ich jeden Datenstrom, der da irgendwo durch das Betriebssystem rauscht, beispielsweise Skype oder ähnliches oder auch Virenscanner oder Intrusion Detection Systeme, kann ich manipulieren und kann denen irgendwas vorgaukeln. Ne, zur Erinnerung, wir haben ja das Schalenmodell. Sobald ich da in diesem roten Bereich bin, kann ich alles machen. Und das macht gute Malware. Es gibt also wirklich vorzügliche Malware, die genau das kann, unerkannt bleiben. Also ich muss meine Prozesse, meine Nutzer, meine Dateien verstecken. Ich hatte vorhin gesagt, Rootkits machen das automatisch. Ich hatte mal den lustigen Fall, dass ich 2002, 2003 rum, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich einen Alpha-Server betrieben, auf dem NetBSD lief. Für die Alpha nicht mehr kennen, also eine DEC Digital Equipment Corporation ist eine CPU-Architektur gewesen, ist also nicht kompatibel mit i386. Und das Ding lief auf einmal nicht, ist abgestürzt und ließ sich dann auch nicht mehr hochfahren. Und ich hatte dann den Verdacht, RAM kaputt, ist aber ECC-RAM gewesen, also Server-RAM mit Fehlererkennung. Lief in Ordnung, Festplatte war nicht kaputt und irgendwie, was war denn da jetzt los? Und dann habe ich mir nachher mal meine M-Tree-Dateien gegriffen, das ist also so ein Programm, das Prüfsummen für Dateien erstellt. und habe dann festgestellt, dass die Dateien manipuliert wurden. Ein bisschen Forensik betrieben und habe festgestellt, da ist irgendjemand eingebrochen über einen kaputten FTP-Daemon und hat dann auf meine NetBSD Alpha ein SUSE Linux i386er Rootkit installiert. Das heißt also, der hat die ganzen Binaries, also sowas wie Login, PassWD und ähnliches, hat er dann ausgetauscht gegen die entsprechenden manipulierten SUSE-Binaries. Und das funktioniert natürlich absolut gar nicht. Und dann hat er es also geschafft, sich da rein zu hacken und dachte wohl, ist eine deutsche IP, wird wohl SUSE sein und hat dann da... hat dann da dieses SUSE-Rootkit ausgerollt und hat sich damit auch selber dann komplett rausgeschossen. Also das war auch sehr interessant. Wir haben dann das Betriebssystem neu installiert, haben dann festgestellt, dass es da wirklich eine Sicherheitslücke im FTP-Daemon gab und haben den dann erstmal abgeschaltet. Also das Ding war ein FTP-Server für anonymes FTP-Download. Also da waren noch keine wichtigen Daten drauf, aber es war schon sehr interessant, das zu sehen. Ja, was natürlich Malware auch können muss, ist irgendeine Art von Nachladefunktion zu haben. Also Malware muss sich natürlich auch aktualisieren können. Genauso wie sich der Virenscanner aktualisiert, muss sich die Malware aktualisieren. Weil es kann ja durchaus sein, dass ein Virenscanner oder ein Intrusion Detection System irgendwann mal eine Signatur bekommt für meine Malware. Und dann möchte ich die Malware natürlich verändern. Ich muss Daten sammeln und abschicken können, möglichst unerkannt. Also da sollen ja irgendwie was, ich will Daten abschnorcheln, ich will da Prozesse machen, ich will vielleicht Passwörter cracken oder ähnliches, also verteiltes Rechnen machen. Das sollte irgendwie unerkannt laufen. Da muss ich dann Kryptographie oder Steganographie einsetzen. Ich habe immer noch den Tippfehler drin mit Stenographie. Ja, Gott. Wenn ich Daten irgendwie abschnorcheln will, also irgendwie Daten absaugen, da irgendwelche E-Mails oder ähnliches, dann muss ich das machen, bevor sie verschlüsselt werden. Also Sinn des Staatstrojaner war es ja, bevor eben Skype die Daten verschlüsselt, will ich die Daten selber irgendwo an den ermittelnden Beamten da übergeben. Ich will Schlüsselwörter durchsuchen, also beispielsweise irgendwelche E-Mails nach bestimmten Begriffen durchsuchen, sei das jetzt Patentneuentwicklung oder Bombe oder Jihad oder sowas, dann brauche ich dafür reguläre Ausdrücke, ist also auch keine große Kunst, Screenshots machen, fernsteuerbar sollte das Ganze sein. Und da gibt es ja dann wieder die interessanten verdeckten Kanäle, da gibt es ja auch wieder einen Vortrag dazu und da kann man auch ganz interessante Sachen machen. Also die Malware, die wirklich gute Malware, die ist also richtig, richtig, richtig gut. Die machen, geben sich da richtig Mühe und da gibt es wirklich richtig gute Entwickler. Also es gibt so wahrscheinlich 80% der Malware ist irgendwie von Script-Kiddies zusammengeklickt mit irgendwelchen Baukästen, die ist grottenschlecht. Das sind auch die tollen Viren, die natürlich dann vom Virenscanner sofort erkannt werden und diese hohe Erkennungsrate widerspiegeln. Dann gibt es aber noch die Malware, die richtig, richtig böse ist. Und die ist, die wird immer besser. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da abgeht in den letzten Jahren. Und momentan sind, glaube ich, so die meisten, die sich im Security-Bereich umtun, da kriegen langsam graue Haare, weil das wirklich sehr gut wird. Und damit sind wir dann auch schon bei den Gegenmaßnahmen. Hostbasierte Intrusion Detection Systeme. Also es gibt so Programme wie 8, Tripwire oder M-Tree. M-Tree ist bei BSD verbreitet. Das erstellt einen Fingerabdruck des Systems mit kryptografischen Prüfsummen. Da bekomme ich dann eine Textdatei. Da sind dann Daten drin wie Benutzer oder Besitzer der Datei, Gruppe, Zugriffsrechte, Größe der Datei, pipapo. Und dann kann man noch eine MD5, eine SH1, eine SH256, eine RIPE-MD und sonstige Sachen an Prüfsummen machen. Und sobald also irgendeine Datei dort verändert wird, und man M-Tree oder AIDO oder Tripwire im Prüfmodus laufen lässt, dann erkennt die Veränderung der Datei. Sollte also jemand ein Rootkit bei mir einspielen, dann erkennt dieses Intrusion Detection System, dass die Dateien verändert wurde. Wenn ich also sehe, dass da Binlogin, SU und PassWD und Top und ähnliches verändert wurden, dann sollten sofort alle Alarmglocken angehen. Das Problem ist aber, das sind wir in der Philosophie, ex falso sequitur quod libet, aus falscher Prämisse kann Beliebiges folgen. Und das gilt insbesondere dann, wenn das System manipuliert wurde, denn ich kann natürlich idealerweise ein Rootkit entwerfen, das in der Lage ist, AIDE, Tripwire und M-Tree entsprechend zu manipulieren. Wenn ich jetzt eben darauf, wenn M-Tree eben jetzt die MD5-Prüfsumme über das Betriebssystem berechnen lassen, das nicht selber macht und ich die MD5-Programm, also MD5-SAM oder MD5 austausche, dann kann das natürlich die korrekte MD5 zurückgeben, obwohl die Datei manipuliert wird. Also ich kann also in der Theorie ein Rootkit bauen, das auch diese hostbasierten Intrusion Detection Systeme aushebelt. Da gibt es auch Proof of Concepts für, beziehungsweise das Ganze ist machbar. Das kann man relativ einfach umgehen, indem man ein anderes System bootet und dann da entsprechend die Festplatte testet. Also im einfachsten Fall bootet man einfach von Stick oder von Live-CD, lässt dann darüber dann eben, mountet man dann die Festplatte ein und lässt dann darüber dann das entsprechende IDS-System drüber laufen. Oder man hängt es halt in einen anderen Rechner oder macht da irgendwie Netboot oder ähnliches. Also das sind die einfachen Sachen. Aber wenn ein System erstmal penetriert wurde und da jemand eingebrochen ist, dann ist das System selber nicht mehr vertrauenswürdig. Und ich muss dann zusehen, dass ich es von einem anderen System aus irgendwie überprüfe. im einfachsten Fall halt irgendeine Live-CD nehmen oder was anderes. Da gibt es ja auch diverse Admin-Distributionen, zum Beispiel Grimmel oder ähnliches. Wer sich dafür interessiert, ich habe 2005 damals diesen Vortrag gehalten über Intrusion Detection Systeme. Da hatte ich auch einen großen Teil zu AIDE, Tripwire und M-Tree erzählt und auch geschrieben. Also es gibt irgendwo eine PDF, einfach mal nach Stefan Schumacher und Intrusion Detection System googeln. Ich habe das damals noch nicht veröffentlicht, das ist einfach nur auf meine Webseite geworfen. Ist wie gesagt von 2005, ein bisschen alt, aber die Grundprinzipien dafür sind ja dieselben. Was man auch machen kann, das klingt jetzt erstmal für einen Unix-Benutzer irgendwo ein bisschen pervers, aber man kann auch ab und zu mal einen Virenscanner über ein Unix-System laufen lassen. ClemAV ist ja so ein freier Virenscanner, ist jetzt nicht der Top-Virenscanner, den es gibt, aber auch ClemAV erkennt einige Sachen. Der erkennt unter anderem inzwischen auch den Staatstrojaner, ist zwar ein Windows-Ding, aber er erkennt sowas auch. Und bestimmte Probleme und Sicherheitslücken eben in Unix-Systemen erkennt er auch. Also ClemAV kostet nichts, kann man sich dann über die Ports Collection Packages oder was man da halt in seiner Distribution hat, rüber installieren und kann mal schauen. Was natürlich auch sein kann, gerade wenn man Mail-Server oder ähnliches betreibt oder einen Samba-Server, es kann natürlich auch sein, dass Schadsoftware für macOS oder für Windows dann über den eigenen Server verteilt wird. Das möchte man natürlich auch unterbinden und dafür bietet sich dann eben dieser Virenscanner auch an. Dann habe ich noch ein Bildchen, mein Standardbildchen zum Thema Schalenmodell. Das ist die Stadt Magdeburg im Jahre 1750. Die meisten kennen das sicherlich, so dieser klassische Festungsbau in Mitteleuropa. Der hat ja dann irgendwo mal hier diese Vorwerke und diese lustigen Zacken eingeführt. Und zwar war das zu dem Zeitpunkt so, dass man bis dahin immer eine Stadtmauer hatte. Und wenn dann die Gegner gekommen sind, wurden die von der Stadtmauer erstmal geblockt. Irgendwann waren dann die Kanonen so stark, dass sie die Stadtmauer durchschießen konnten. Und da brauchte man dann eben eine andere Verteidigungsmaßnahme, weil da kam der Gegner, hat die Stadtmauer weggeschossen, war drin in der Stadt. Ist 1636 in Magdeburg mal passiert. Daraufhin hat man dann eben solche gedeckten oder gestaffelten Verteidigungsanlagen eingerichtet. Man hat also mehrere Mauern hintereinander gebaut. Das heißt also, der Gegner musste sich durch mehrere solche Verteidigungsringe oder Schalen durchschießen. Und da sind wir dann wieder bei diesem Schalenmodell in der Informatik. Das ist vom Grundprinzip her nichts anderes. Und da gibt es eine wunderbare Publikation, ist jetzt leider hier etwas abgeschnitten, die Verteidigung in der Tiefe angewandt auf IT-Systeme. Das ist ein französisches Paper, das ist auf Französisch publiziert worden und auch auf Englisch und Deutsch. Das Deutsche ist ein bisschen holprig, aber da ich kein Französisch kann, bin ich dankbar, dass es diese deutsche Übersetzung gibt. Das wurde veröffentlicht vom Secrétariat Général de la Défense Nationale, Direction Centrale de la Sécurité de irgendwas. Das ist also die französische Atomenergiekommission. Und die hat, ich glaube im Jahr 2004, haben sich da einen Haufen Stabsoffiziere hingelesen und haben wirklich aus ihrem militärischen Erfahrungsschatz im Prinzip so einen strategischen Leitfaden für IT-Sicherheit gemacht. Insbesondere vor dem Hintergrund Kernkraftwerke absichern. Die meisten haben mitbekommen, Frankreich hat sehr viele Kernkraftwerke irgendwo rumstehen und da ist auch sehr viel alte Technik drin. Und deswegen haben die sich da relativ frühzeitig Gedanken drum gemacht. Und da geht es wirklich um solche Grundkonzepte. Ne? Und das ist ja das Konzept mit den Absicherungen. Also wenn ich Firewalls in ein Netzwerksystem reinsetze, dann haben die ja keine andere Funktion als auch diese Stadtmauern, die da irgendwo rumstehen. Oder die Benutzerrechte, ne? Dass ich eben nicht als Root arbeite, sondern mit verschiedenen Benutzern. Und da gibt es noch ein anderes Modell, das ich als Psychologe natürlich auch kenne. Und zwar das Schalenmodell von James Reason. Das ist auch als Swiss Cheese oder Schweizer Käsemodell bekannt. The Contribution of Latent Human Failures to the Breakdown of Complex Systems. Das ist ein Bereich der Arbeitspsychologie. Da geht es darum, wie es zu solchen GAU-Vorfällen kommen kann. Also was ist in Tschernobyl passiert? Warum ist die Ariane 501 in die Luft geflogen? Ne? Warum gibt es jetzt bei Airbus Probleme mit den Fliegern? Und er hat sich da Gedanken drum gemacht über die Faktoren, die da reinspielen. Er hat gesagt, es gibt verschiedene Faktoren, Kommunikation, Technik, Training, Arbeitsorganisation. Und dann tauchen Fehler auf. Und wenn überall diese Löcher da quasi in Deckung kommen, dann kann der Pfeil durchgehen, der Vektor geht durch und dann habe ich einen Unfall. Wenn nur ein einziges dieser Faktoren nicht zutrifft, zum Beispiel hier Technik, dann kommt es nicht zum Unfall, weil es eben nicht mehr gelingt, durch die Löcher durchzugehen und dann eben zum Schadensfall zu gelangen. Das ist nochmal so das theoretische, psychologische Modell dazu. Das befasst sich hier auch mit Menschen, nicht nur mit Technik. Ist aber im Endeffekt auch wieder nichts anderes als das Schalenmodell. Ne? Also das ist auch der Grund, als ich damals den IDS-Vortrag 2005 gehalten habe, als Nord relativ neu war, hörte man häufig, ich habe ja jetzt ein IDS, ich brauche keine Firewall mehr und kein SSH, ich kann wieder Telnet nehmen. Das ist natürlich falsch. Ein IDS ist eine Ergänzung zu den anderen Sicherheitsmaßnahmen. Das ist eine von diesen Käsescheiben. Aber ein IDS wie Snort hat auch Sicherheitslücken. Das Interessante damals war, am Mittwoch vor den Chemnitzer Linux-Tagen, also 2 Tage vor dem Vortrag, oder 3 Tage vor dem Vortrag, hieß es, dass die aktuelle Snort-Variante einen Buffer Overflow hatte, der Root-Exploite bewahren. Das heißt also, man konnte dann über Snort einen Root-Exploit im System ausnutzen und konnte dann den Snort-Server übernehmen, weil da eben ein Buffer Overflow drin war, der Root-Rechte hatte. Ne? Also über Snort, eine Sicherheitssoftware, hat man dann eine große Unsicherheit ins System reingebracht. Und deshalb immer diese Staffelung von verschiedenen Modellen. Zum Thema Trojaner, ja, es gibt da auch noch andere Formen von Trojaner, also von Spionagesoftware, Carrier-IQ auf irgendwelchen Smartphones. Steam und Valve ist ja auch interessant, Sony BMG, diese ganze Digital Rights Management-Sache, Facebook, Google Desktop-Suche. Wenn ich mir die Google Desktop-Suche installiere oder generell solche Desktop-Suchprogramme, dann haben die Zugriff auf alle Daten und dann könnt ihr natürlich auch da Daten abgreifen. Also ich würde das Zeug eher als Schadsoftware klassifizieren und nicht als nützliche Software. Der Tipp auch für alle Nicht-Juristen, einfach mal die Euler lesen, also da einfach mal reingucken. Ne? Und das ist also wirklich Wahnsinn. Ansonsten Upcoming Security Nightmares. Joanna Rutkowska, polnische Security-Forscherin, hat ein paar richtig geile Paper geschrieben, unter anderem zum Thema Rootkits und CPU-Virtualisierung, also Hypervisor-Sachen wie Xen, läuft ja jetzt inzwischen auch in Hardware, also da gibt es in Intel so lustige Sachen. Da hat sie mit Alexander Tereschkin und Rafael Wojcik ein Paper geschrieben, Owning Xen, Rootkit im Xen-Hypervisor via DMA, also Direct Memory Access über die CPU. Das Ding ist dann im Ring 0 auf Hardware-Ebene und kann dann alles, was im Betriebssystem läuft, manipulieren. Und kein Betriebssystem der Welt hätte dann noch eine Chance, gegen dieses Rootkit vorzugehen, weil das Rootkit in der CPU drin ist, also auf der alleruntersten Ebene läuft. Und damit ist nicht nur das Betriebssystem verbrannt und muss exorziert werden, sondern die ganze Hardware ist hinüber. Das heißt also, ich kann das Ding im Prinzip nur noch mit Benzin übergießen, anzünden und wegwerfen. Muss mal drastisch zu sagen. Aber das wären Konsequenzen, die durchaus langsam kommen. Also da gibt es noch Sachen wie BIOS-Flash, beziehungsweise jetzt mit Secure Boot. Wenn ich also eine Malware schreibe, dann kann ich da im schlimmsten Fall auch in das BIOS reingehen oder in die Boot-Software und kann da irgendwie bestimmte Sachen machen. Also es gab früher mal so ein Beispiel für Alpha-Server. Alpha-Server haben ja eine Firmware gehabt, also kein BIOS wie PCs. Und da hat jemand dann in ich glaube, Fonz oder war das für Solaris, also irgend so einem esoterischen Boot-Konsole hat mal jemand ein Tetris programmiert. Ne? Und da kann ich natürlich nicht nur ein Tetris reinprogrammieren, da kann ich auch irgendwelche bösen anderen Sachen machen. Und dann natürlich das Blue Pill Rootkit, also in Anlehnung an Matrix und Alice im Wunderland. Das ist ein Rootkit, das sich eben virtualisiert und ist damit kaum aufspürbar. Also wenn ich dann wieder so Virtualisierung habe und ich virtualisiere dann für den Anwender ein eigenes Betriebssystem, wo dann unten drunter die ganze Schadsoftware läuft, da kommt er mit seiner Anwendungssoftware da gar nicht mehr ran, weil er ja nur in dieser virtuellen Maschine läuft. Das ist zwar komplex, aber wie gesagt, es gibt Leute, die das können und ja, gibt's. Ansonsten Gegenmaßnahmen, Rechner möglichst nicht aus der Hand geben, beim Staatstrojaner Rechner ohne wichtige Daten mitnehmen. Also wenn man so in bestimmte Länder reist, sollte man auf keinen Fall wichtige Daten mitnehmen. Das betrifft eben nicht nur China und Russland, sondern auch die USA oder Israel. Festplatten verschlüsseln, manche können das in Hardware. Ansonsten, es gibt verschlüsselnde Dateisysteme. Vor 2 Jahren hatte ich ja dazu den Vortrag hier auf dem CLT. TrueCrypt, CGD, GBDE, EngFS, CryptoFS. Also es gibt eine große Bandbreite an kryptografischen Dateisystemen. Die nutzen aber nur, wenn der Rechner ausgeschaltet ist. Wenn die laufen und eingebunden sind und ich habe einen Trojaner drauf, dann können die mir natürlich auch die Daten abschnorcheln. Fingerabdruck des Systems erstellen und vergleichen, also M-Triade, Tripwire. Oder gegebenenfalls eben, wenn ich auf eine Konferenz fahre oder irgendwie eine Grenze passiere, ein Image des Systems erstellen und zurückspielen. Also einfach mit DD oder mit Software wie zum Beispiel Ghost for Unix von Hubert Feuerers, ein NetBSD-Entwickler, ein Image von der Festplatte ziehen, auf die Konferenz fahren und wenn man zurückfährt, dann wieder das alte Image zurückspielen. Dann ist im Zweifelsfall zumindest erstmal Schadsoftware bekämpft, wobei man dann gegebenenfalls immer noch die Sicherheitslücke hat. Ja, Systrays einsetzen, um Systemcalls zu regeln. Gut, Systrays ist inzwischen tot, aber es gibt eben SE Linux, AppArm und andere Sachen. KubeSOS kann man sich anschauen. Never trust an operating system you don't have sources for. Da gilt dann aber auch, die Sourcen alleine zu haben, nützt nicht. Ich muss sie dann auch mal kontrollieren. Ne? Also immer zu sagen, ich habe ja die Open Source. Hey, wir hatten schon mal in die Quellen seines Betriebssystems reingeguckt. In die Quellen des Compilers. In die Quellen des Compilers des Compilers. Ne? Da sind wir dann, also Quellen des Compilers des Compilers, das war genau das Paper von Reflections on Trusting Trust. Ansonsten noch ein bisschen Literatur, findet ihr, die Folien werde ich hier noch hinschicken, dann werden die noch online gestellt. Und ansonsten mit einem Zitat am besten schließen, The city central computer told you R2D2, you know better than to trust a strange computer. Und dann hier noch meine Kontaktdaten, zeitlich sind wir, glaube ich, soweit halbwegs im Rahmen geblieben. Ist noch Zeit für Fragerunde, oder? Ja, dann machen wir noch Fragen. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin jetzt noch ein bisschen am NetBSD-Stand.
Ja, beeindruckender Schlusssport. Und ich glaube, 5 Minuten für Fragen können wir uns gönnen. Ihr müsstet mir allerdings mal helfen.
Dankeschön. Erstmal ist es ja schwierig, den Rechner nicht aus der Hand zu geben, wenn ja. wir bei einem großen, bekannten Hersteller schon das BIOS mit einem Windows-Virus ausgeliefert wird. Des Weiteren, die SSL-Infrastruktur hat in letzter Zeit sehr gelitten über verschiedene Hacks und falsch ausgestellte Zertifikate. Lässt sich das noch sinnvoll sanieren oder muss man das komplett revolutionieren?
Meine Meinung ist, man kann auf technischer Ebene einiges machen, aber sind wir da beim Schweizer Käsemodell, Technik ist einer dieser Schweizer Käsescheiben. Da kommen noch andere Sachen rein und ich bin ja nur inzwischen Bildungswissenschaftler und Psychologe und ich mache sehr viel Forschung im psychologischen Bereich und meine Meinung ist, man kann oder muss die Technik definitiv sanieren, man muss dann aber auch an Organisationsstrukturen, Verfahren und an der psychologischen Grundlage dessen arbeiten. Ich habe letztes Jahr im November auf der DeepSec in Wien einen Vortrag gehalten on Cyber Peace und da geht es genau um diese Frage, wo ich dann so ein bisschen aus psychologischer Sicht anrücke. Ist ein sehr komplexes Thema und das muss eben, wie der Psychologe sagt, multifaktoriell angegangen werden. Also man kann aus technischer Sicht das Ganze erstmal zusammen, also da was machen, das ist dann aber eher ein Gefrickel. Und das Ganze muss mal wirklich strategisch überarbeitet werden. Und da ist man irgendwo sind immer Menschen drin, irgendwo sind immer Menschen, die Entscheidungen treffen und die Menschen müssen erstmal dann kompetente Handlungen durchführen und entsprechend ausgebildet werden. Wir haben zum Beispiel keine Psychologie der Sicherheit, keine Didaktik der Sicherheit. In anderen Arbeitsbereichen, also die Arbeitspsychologie macht das zum Beispiel, Verkehrspsychologie oder Betrieb großtechnischer Anlagen, sprich Kernkraftwerke und sowas. Da gibt es sehr viele Psychologen, die in dem Bereich was tun. Bloß im IT-Bereich ist das momentan noch nicht so verbreitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Einzige bin, aber ich kenne momentan keinen anderen, der in dem Bereich was macht. Ist so. Also wie gesagt, in der Verkehrs- und Flugzeugindustrie steckt entsprechend Geld hinter, in der IT momentan noch gar nichts. Da muss aber noch sehr viel gemacht werden und dann mehr als Technik. Aber das ist generell jetzt ein Blick auf Sicherheit. Also was SSL angeht, ja, also wenn man den Betreiber dann eine neuere Version hinstellt, dann werden die das genauso verkacken wie bisher. Also dann ist halt eben irgendwo das Problem. Ne?
Vielleicht von meiner Seite eine Anmerkung dazu. Also es gibt eine Arbeitsgruppe bei der IETF, die in Zusammenarbeit mit dem Peter Goodman gerade dabei ist, die TLS-Version 1.3 zu spezifizieren. Es gibt einen Draft. Und die haben quasi TLS nochmal komplett neu aufgerollt. Also und machen einiges richtig, was bisher prinzipiell falsch gelaufen ist. Aber wenn wir uns auf der anderen Seite halt Browser oder Webserver angucken, was die an TLS-Version implementieren, dann wissen wir, wie lange das dauert, bis TLS 1.3 irgendwann mal in der Praxis auch funktioniert, wenn es denn fertig spezifiziert ist.
Und wenn Peter Goodman das leitet, dann müssen wir dann 35 Mal die Daten sicher überschreiben, oder?
32.
32 Mal? Ja, Peter Goodman hat mal so ein Verfahren, so ein Schema entwickelt, wie man datensicher löscht und das geistert immer noch als besonders sicher durch die Gegend. Das Problem ist nur, das bezog sich auf Festplatten aus den 90er Jahren. Die heutige Technik ist anders und da greift das nicht mehr. Ich hatte ja mal hier diesen Vortrag, datensicher löschen, genau da umging's.
Sonst noch Fragen? Weitere Fragen?
Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann nochmal schönen Dank für euren Vortrag.